Am Mikrofon ist Michael Wielert, die Sendung Katechismus. Wir sind mitten im Katechismus drin, auf der Seite 371. Es geht um den Ablauf der Feier der Eucharistie. Verbunden bin ich mit unserem sozusagen Fachmann in dieser Sendereihe, mit Dekan Ludwig Gschwind. Guten Tag, Herr Dekan.
Grüß Sie Gott.
Danke, dass Sie auch in dieser Sendung uns wieder zur Verfügung stehen und uns die Dinge aus dem Katechismus näher bringen. Und so wollen wir auch gleich starten. Ich habe schon gesagt, die Überschrift ist der Ablauf der Feier und wir beginnen, alle kommen zusammen. Die Christen kommen zur eucharistischen Versammlung an einem Ort zusammen. An ihrer Spitze steht Christus selbst. Er ist der Haupthandelnde der Eucharistie. Er ist der hohe Priester des neuen Bundes. Unsichtbar steht er selbst jeder Eucharistiefeier vor. Ihn repräsentierend steht der Bischof oder der Priester, die in der Person Christi des Hauptes handeln, der Versammlung vor. Er greift nach den Lesungen das Wort, nimmt die Opfergaben entgegen und spricht das Hochgebet. Alle sind an der Feier aktiv beteiligt, jeder auf seine Weise. Die Lektoren, jene, die die Opfergaben herbeibringen, die Kommunionspender und das ganze Volk, dessen Amen die Beteiligung zum Ausdruck bringt.
Ja, schön wäre es, alle kommen zusammen. Aber es ist halt nicht so, dass alle kommen. Alle sind eingeladen, alle sollten kommen, aber wie gesagt, alle kommen nicht. Und es wäre natürlich schön, wenn alle kommen würden, die kommen könnten. Viele können nicht kommen. Kranke, Behinderte, die können nicht kommen. Oder Leute, die am Sonntag als Krankenpfleger tätig sind, als Krankenschwestern, Ärzte, die auf der Bahn tätig sind. Es gibt so viele Dinge, Polizisten, die im Einsatz sind. Also es gibt viele, die verhindert sind, aber es gibt noch weitaus mehr Leute, die kommen könnten und nicht kommen. Die Christen kommen zur Versammlung an einem Ort zusammen. Auch das ist nicht mehr der Fall. Also wenn Sie in einer Stadtpfarrei mehrere Kirchen haben, dann ist häufig, also in verschiedenen Kirchen, Gottesdienst. Alle kommen an einem Ort zusammen, aber nicht alle zur gleichen Zeit. Es gibt also ein großes Gottesdienstangebot heutzutage. Und viele richten sich ja wirklich nach der Zeit, so wie es ihnen praktisch und angenehm ist. Aber immer ist es der Priester, der die Eucharistie feiert. Das heißt, er vertritt sozusagen Christus in dieser Stunde. Und deshalb hat er auch ein Messgewand an, das sozusagen seine Menschlichkeit zudecken soll. Er, der Priester, nimmt die Opfergaben entgegen. Er spricht das Hochgebet. Alle sind an der Feier beteiligt. Jeder auf seine Weise. Es ist interessant, dass die Ministranten hier nicht genannt werden. Das heißt, die Lektoren, jene, die die Opfergaben herbeibringen. Ich meine, da hätten wir durchaus die Ministranten erwähnen dürfen, die ja schon einen sehr wichtigen Dienst auch tun. Man vergisst manchmal, dass Ministranten heutzutage die größte Gruppe von Jugendlichen sind, die sich in der Kirche engagieren. Die Lektoren, das sind diejenigen, die die Lesung vortragen. Dann diejenigen, die die Heilige Kommunion austeilen dürfen, die sind ja besonders beauftragt vom Bischof. Und das ganze Volk, dessen Amen die Beteiligung zum Ausdruck bringt. Natürlich bringt es nicht nur im Amen die Beteiligung zum Ausdruck, sondern immer dann, wenn es Antworten gibt, immer dann, wenn es mitsingt, mitbetet, dann ist das ganze Volk Gottes gefragt. Das nennt man aktive Teilnahme, wenn man ganz mit dem Herzen dabei ist, mitbetet und mitsingt. Natürlich können nicht alle Leute singen, das muss man auch mal sagen. Also so gern manche Leute singen, aber andere singen halt nicht so gern. Und da muss man auch ein bisschen drauf achten. Manche würden auch sich manchmal mehr Stille wünschen beim Gottesdienst, also dass nicht so in einem drum fortgeht. Also alle kommen zusammen, wünschen, wer wer ist. Der Heiland möchte es auch, aber es geschieht halt nicht.
Herr Dekan, Sie sagen es schon, alle kommen zusammen. Jetzt gibt's bei allen natürlich ganz unterschiedliche Ansprüche auch. Und Ansprüche haben natürlich auch Familien mit Kindern. Und die trifft man vermehrt in den Gottesdiensten nur mehr beim Familiengottesdienst an, wenn das Ganze praktisch auch kindgerecht für die Kleinen gemacht ist. Was meinen Sie, was ist Ihre Meinung, wie weit soll man Familien entgegenkommen im Sonntagsgottesdienst? Wie weit findet das vielleicht auch bei Ihnen schon in der Gemeinde statt, dass sich die Familien wirklich wieder jeden Sonntag in der Gemeinde aufgenommen fühlen und wohlfühlen? Die Kinder als auch die Eltern, ohne den Stress, dass man immer ja nach dem Kind schauen muss, dass vielleicht auch mal irgendwo rumklettert oder was runterfällt. Wir kennen das alle. Das wird zum Teil dann auch als Störfaktor empfunden.
Ja, also da sind wir ja manchmal ein bisschen kompliziert. Auch man muss Gottesdienste in Italien erlebt haben, wo Kinder da durch den Mittelgang tollen und kein Mensch regt sich darüber auf. Aber die dürfen ja in den Hotels eigentlich auch ziemlich alles tun. Also da bin ich ja manchmal schon überrascht gewesen, wie ich in Italien war, wie unkompliziert die mit Kindern umgehen. Aber wenn Sie jetzt also hierzulande das sehen, In meinem Aufwachsen, also ich bin ja inzwischen auch schon einige Jahre alt, ich bin im Jahrgang 1940. In meinem Aufwachsen war in unserer Stadtpfarrei, gab es immer um 10 Uhr einen Schülergottesdienst. Und da waren alle Bänke mit Kindern besetzt. Mit Kindern, also bis hinauf zur 8. Klasse. Die ganze Stadtpfarrkirche war voll Kinder und die Erwachsenen, die durften alle neben draus stehen, die um die Zeit kommen wollten und die Kinder haben die absolute Vorfahrt gehabt. Da muss ich allerdings dazu sagen, was wir gesungen haben, das waren also die ganz normalen Lieder der Singmessen, also nichts Außerordentliches und dann die Predigt war in der Regel der Versuch, das Kind gemäß zu machen. Viele Erwachsene haben das sehr geschätzt. Ich kann mich eigentlich nur an ein, zwei Predigten erinnern, wo ich gesagt habe, oh, die ist toll. Aber so großartig hat uns das eigentlich auch nicht bewegt, muss ich sagen. Es hat seine Tücken, wenn man die ganzen Dinge zu kindgemäß macht. Es ist so ähnlich, wissen Sie, wie wenn ich mit meinem Kind bloß in einer Kindersprache rede. Ein Kind will groß werden, ein Kind will erwachsen werden. Wir haben zum Beispiel die ganze Heilige Messe zu Hause ja nachgespielt, obwohl es damals in Latein war. Und es war natürlich schon ganz was Tolles, wenn man auch ein Stück Latein lesen konnte oder die Antworten gewusst hat. Also ich meine schon, dass wir manchmal den Kindern zu wenig zutrauen. Wir wollen alles so kindgemäß machen. Wir wollen da ankommen und im Grunde genommen will das Kind groß werden. Das Kind will nach den Großen schauen. Die Großen, die wollen ja immer gern so, ja, da nicht so sehr gefordert sein. Also ich bin da sehr skeptisch, ob Kindergottesdienste den Weg in die Pfarrgemeinde ebnen. Sie finden dann sehr schwer den Überschritt zum Jugendlichen und dann noch schwerer zum Erwachsenen. Manche sind ja bei bis 50 Jahren Jugendliche.
Genau, dann wäre also, wenn wir von allen sprechen, das Augenmerk in Zukunft auch zum einen zutrauen, also auch den Jungen, den Kindern, den Jugendlichen zutrauen, im normalen Gottesdienst dabei zu sein und dort auch etwas zu übernehmen und zum anderen auch Toleranz von allen Seiten, damit das wirklich eine Feier von allen werden kann.
Ja.
Wir kommen zu dem Teil, der Wortgottesdienst enthält Lesungen aus den Schriften der Propheten, das heißt aus dem Alten Testament und aus den Aufzeichnungen der Apostel, nämlich aus ihren Briefen und den Evangelien. Eine Homilie fordert dazu auf, dieses Wort als das aufzunehmen, was es wirklich ist, Wort Gottes, und es in die Tat umzusetzen. Darauf folgen die Bitten für alle Menschen. Gemäß dem Wort des Apostels, vor allem fordere ich zu bitten und gebeten, zu Fürbitten und Danksagung auf, und zwar für alle Menschen, für die Herrscher und für alle, die Macht ausüben. Das können wir nachlesen im 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 1 bis 2.
Das Hören des Wortes Gottes ist eine ganz wichtige Sache und seit den Tagen der Urkirche wird es gepflegt. Und immer wieder hat das Wort Gottes Menschen getroffen. ins Herz getroffen, dass sie ihr Leben geändert haben, dass sie oft alles verlassen haben, um Christus nachzufolgen. Denken Sie an den Mönchsvater Antonius, denken Sie an den heiligen Franziskus. Und so könnte man durch die Jahrhunderte hindurch Beispiele finden, wo Menschen durch das Wort Gottes gepackt worden sind, angerührt worden sind, ihr Leben verändert haben, es noch stärker oder überhaupt ganz auf Christus hin auszurichten. Bei den Predigten, die Homilie, da ist ja auch sehr unterschiedlich. Manches Wort trifft ins Herz. Wie hat einmal der Hofprediger in Baden-Württemberg gesagt, der Herzog hat ihn nach der Predigt gelobt, hat er gesagt, heute hat er mir eins auf den Pelz gebrannt. Dann hat der Prediger zu ihm gesagt, und ich wollte ihr Herz treffen. Ja, also der Prediger ist ja immer in der Situation, dass er die anderen mitnehmen möchte, dass er sie ansprechen möchte. Zu mir hat einmal eine Frau gesagt, ein paar Tage nach dem Sonntag, aber am letzten Sonntag, da haben sie mich frei ganz schön gemeint. Dann habe ich gesagt, es war eigentlich nicht meine Absicht, sie zu meinen. Aber wenn sie sich gemeint fühlen, dann ist das eigentlich gar kein schlechtes Sein. Also, es muss das Wort natürlich denjenigen, der predigt, auch genauso treffen. Er ist immer mit angesprochen. Er muss sich selber immer auch unter dieses Wort Gottes stellen und sich vom Wort Gottes packen lassen. Predigten sind ja nicht dazu da, dass man die Leute schimpft. Wie hat einer, ein Pfarrer hat einmal seine Predigt vorbereitet, erster Punkt, zweiter Punkt, dritter Punkt. Also erster Punkt war schön ausgeführt, zweiter Punkt war schön ausgeführt, dritter Punkt hat er hingeschrieben, hier wird geschimpft. Und dann kommt zufällig der Bischof vorbei und sieht sein Predigtkonzept. Und dann schreibt er drunter, und hier wird studiert. Ja, also es muss einer sein Predigtschau gescheit vorbereiten und darf da nicht so sich seinen augenblicklichen Gefühlen überlassen und so aus dem Bauch heraus dann zwischendurch die Leute so richtig runterkanzeln, wie man das, man spricht ja auch vom Abkanzeln, jemand abkanzeln. Aber das sollte nicht der Fall sein. Man muss also schon mit einem großen Einfühlungsvermögen auch die Dinge dann, natürlich gibt es Dinge, die man ansprechen muss, die man auch nicht verschweigen darf. Unsere Gefahr ist ja gegenwärtig die, dass wir ständig eine Schere im Kopf haben. Das darfst du nicht sagen, da können Stehen verprellen. Da sind wir an sich ja noch in einer guten Lage. Wenn nämlich, sagen wir, wir angewiesen wären, dann noch total auf die Spendenbereitschaft der reichen Leute, dann dürften wir in der Richtung gleich gar nichts mehr sagen, weil am Schluss da gar nichts mehr käme. Also das sind schon schwierige Dinge, aber der Prediger steht immer unter dem Anspruch, dass er das Wort Gottes verkünden muss. Und das ist keine ganz leichte Aufgabe. Wie ich noch Student war, habe ich einmal mit einem sehr erfahrenen älteren Mann gesprochen. Der war Direktor beim Caritasverband in Augsburg, Verwaltungsdirektor Hering hieß er. Und dann haben wir uns so unterhalten und sage, vor dem Predigen habe ich Angst. Dann hat er gesagt, ich sage Ihnen eins, kein Predigt ist so schlecht, dass man etwas mitnehmen kann. Das heißt also, wenn der Hörer mit der Bereitschaft in die Predigt geht, dass er auch was mitnehmen will, kann er immer was mitnehmen. Also diese Einstellung müsste man natürlich haben, dass ich sage, ich will was mitnehmen. Und dann kann er auch was mitnehmen. Und dann heißt vor allem fordrig zu bitten und gebeten, zu Fürbitte und Danksagung auf. Die Fürbitten haben ja inzwischen wieder ein stärkeres Gewicht bekommen beim Gottesdienst. Wenn Sie daran denken, dass zum Beispiel der berühmte Propst Lichtenberg in Berlin damals für die Juden eigens gebetet hat und daraufhin verhaftet wurde, dann können Sie auch sehen, welches Gewicht manchmal Fürbitten bekommen können. Auch in der untergehenden DDR, diese Friedensgebete am Montag, das waren ja Fürbittgebete. Und das hat ja schließlich dieses Regime letztendlich zum Wanken gebracht. Aber da muss ich dran denken, da hat einmal eine Lebensgefährtin, würde man heute sagen, also eine Mätresse des Herzogs von Württemberg, so im 18. Jahrhundert, hat den Prälat Oettinger angesprochen, hat sie gesagt, Also sie möchte schon auch, dass man sie wie den Fürsten in den Fürbitten erwähnt. Dann hat er gesagt, Madame, wir beten doch täglich für Sie. Erlöse uns von dem Übel.
Sehr gut.
Aber jetzt müssen wir weitergehen.
Jawohl, jetzt müssen wir weitergehen. Aber ich habe noch vorher eine Frage an Sie, der Krankenschwind. Sie haben gerade vorher erwähnt, vor einigen Jahren in der Ausbildung, da hatten Sie gesagt, vor der Predigt, da ist Ihnen schon bange. Wie ist es heute? Gibt es Predigen, wo Sie sagen, da bin ich ganz besonders drauf vorbereitet, weil da weiß ich, da kommt es drauf an. Und ist bei jeder Predigt, man fragt das immer so, bei Musikern, bei Künstlern fragt man immer, ob sie vor dem Auftritt aufgeregt sind. Und ich kann mir das bei der Predigt ähnlich vorstellen. Es ist doch immer eine Herausforderung, hinzustehen und auch zum einen das Wort Gottes auszulegen, zum anderen herausfordernd zu sein, jedem etwas für die Woche auch mitzugeben, wenn er da ist, für den Tag mitzugeben. Ist es nach wie vor so das gleiche Gefühl, bevor man an die Gemeinde herantritt und beginnt zu predigen?
Ja, es ist immer eine Spannung. Zum einen natürlich schon in der Vorbereitung. Also ich gehe nie unvorbereitet. Also ich bereite meine Predigten immer wirklich schriftlich vor. Und ich bin natürlich auch ein Prediger, der sehr am Konzept hängt. Also ich lese nicht vor, aber ich hänge sehr am Konzept. Also manche sagen, es ist besser, man predigt freier, also man predigt völlig frei. Also unser Bischof Walter Mixer, der predigt ja fulminant und immer frei, der hat da überhaupt keine Schwierigkeiten, aber der hat ein fotografisches Gedächtnis. Das heißt, was er einmal so gelesen hat, wenn er was vorbereitet hat, das kann er praktisch das abrufen. Das hat ja nicht jeder Mensch. Also ich habe das zum Beispiel nicht. Als ich meine zweite Predigt gehalten habe, die habe ich also fleißig auswendig gelernt und bin halt nach dem dritten Satz stecken geblieben. Und ich habe dann schon weitergefunden. Aber das ist für einen Prediger, das treibt dir dann schon den Schweiß aus den Poren, wenn du jetzt nicht mehr den tollen Satz findest, den du so schön konzipiert hast. Also das Predigen ist keine leichte Geschichte. Aber wenn ich daran denke, der Pfarrer von Ars, der hat also jede Predigt minutiös auswendig gelernt und hat die dann runtergesagt. Es war also kein faszinierender Prediger, er hat es immer also Predigtbüchern alles auswendig gelernt und zusammengestellt und dann hat er predigt. Und trotzdem sind seine Predigten, obwohl er weder rhetorisch noch inhaltlich so toll war, sind seine Predigten, haben die gezündet. Also weil die Person dahinter natürlich gestanden ist und ein großes Gebetsleben. Es ist also, das Predigen ist keine ganz leichte Geschichte. Und man kann auch nie sagen, also Sie können die tollste Predigt machen und die Leute schlafen Ihnen ein. Sie können eine Predigt machen, wo Sie sagen, Herrschaft, nein, das war jetzt halt gleich gar nichts. Und Jahre später spricht sie einer an, damals, das hat mich vielleicht schon sehr zum Nachdenken gebracht. Also das hat man nicht in der Hand. Das drum ist bei den alten Kanzeln über dem Prediger, da ist die Heilige Geisttaube. Das heißt also, mehr als du selber wirkst, wirkt der Heilige Geist. Aber du musst es deine tun. Das heißt also nicht, die darf man nicht auf die faule Haut legen und am Sonntag dann hinstehen und was daher schwätzen, was mir jetzt gerade einfällt. Natürlich kann ich schon, wenn es sein muss, frei predigen. Das kann ich schon. Jetzt meine Mutter, die ist ja immer eine kritische Hörerin, die sagt dann, also weißt, wenn du ein Konzept hast, predigst du besser.
Also man muss sowohl als Prediger als auch als Hörender mit dem Heiligen Geist rechnen und den Heiligen Geist auch einladen. Und dann ist mit Sicherheit auch für jeden was dabei.
Ich kann mich erinnern an Prediger, die keine großen Prediger waren, die eigentlich im Grunde genommen sehr, sehr schwache Prediger waren. Und an deren Predigten erinnere ich mich zum Teil besser als an die Predigten, wo glanzvolle Prediger waren.
Gut. Herr Krankenschwind, gehen wir weiter?
Ja.
Im Text des Katechismus, die Gabenbereitung, Offertorium. Man trägt manchmal in einer Prozession Brot und Wein zum Altar, die der Priester im Namen Christi im eucharistischen Opfer darbringt, in welchem sie Leib und Blut Christi werden. Dies ist die Handlung Christi selbst, der beim letzten Abendmahl Brot und den Kelch nahm, Allein die Kirche bringt dem Schöpfer unter Danksagung dieses reine Opfer dar, das aus seiner Schöpfung kommt. Die Darbringung der Opfergaben am Altar greift die Geste Melchisedeks auf und legt die Gaben des Schöpfers in die Hände Christi. In seinem Opfer vollendet Jesus alle menschlichen Bemühungen, Opfer darzubringen.
Also hier geht es um die Gabenbereitung, wo Brot und Wein gebracht werden zum Altar. Da gibt es ja eine sehr schöne Darstellung der seligen Mechthild von diesen. Die selige Mechthild von diesen wird dargestellt mit einem Kelch, in dem Hostien sind. Und jetzt fragt man sich natürlich, gab es damals schon Kommunionhelferinnen? Nein, die selige Mechthild von diesen, die hat dafür gesorgt, dass die Priester der Gegend, wo sie Äbtissin war, dass die Hostien gehabt haben für den Gottesdienst. So wie andere, der heilige Wolfgang, der hat einmal seine Priester gerügt, dass sie so einen schlechten Wein verwenden beim Gottesdienst. Auch bei Visitationen des Mittelalters kann man oft lesen, dass die Pfarrer gar keinen guten Wein da verwendet haben. Also man muss auch darauf achten, dass Hostien und Wein, dass das auch in der würdigen Weise geschieht. Sehr feierlich ist die Gabenbereitung immer, wenn der Heilige Vater zum Beispiel einen Gottesdienst hält. Das kann man ja im Fernsehen so miterleben, wie dann die verschiedenen Leute ihre Gaben bringen, zum Beispiel auch bei Heiligsprechungen und so. Also das sind immer großartige Prozessionen, die da bei der Gabenbereitung dann kommen mit den Gaben. Sehr schön, auch sehr schön immer bei Bischofsweihen. Da ist auch immer eine große Gabenprozession hin zum Bischof oder bei der Krisammesse. Da sind Gottesdienste, wo dann die Gabenbereitung schon sehr ausgedehnt ist. Das nimmt auch Zeit in Anspruch. Also dann dauert so ein Gottesdienst dann schon 2 Stunden.
Und dann muss man natürlich auch dazu sagen, dass diese Gaben, die da gebracht werden in einer Prozession, manches Mal sind das ja kostbare Dinge, vor allem in Rom sehen wir das bei den großen Feiern, wie Sie das schon erwähnt haben. Diese Dinge wandern natürlich nicht in der Privatwohnung des Papstes, sondern die sollen auch wieder zum Segen werden. Das heißt, genau. Die werden.
Aber hier geht es ja zunächst hier bei der Gabenbereitung um Brot und Wein. Brot, das aus den Körnern bereitet wird, zermahlen wird, dann gebacken wird, ungesäuertes Brot verwendet, die katholische Kirche, die römische Kirche. Das war ja auch ein Streitpunkt zwischen der Ostkirche, der orthodoxen Kirche und der römischen Kirche. Ob man ungesäuertes oder gesäuertes Brot nimmt, da hat man ja viele solche Kleinigkeiten, haben da eine Rolle gespielt damals bei der Trennung 1054. Und dann den Kelch, also Brot und Wein. Der Wein auch wieder, gekelterte Trauben. Das ist ja immer eine sehr deutliche Symbolik, auch die dahinter steht. Dieses Mahlen und dieses Keltern der Trauben. Also hier dieses Bild auch für das Opfer Jesu, der sich hingibt für uns, der sich sozusagen zum Korn machen lässt, der sich zur Traube machen lässt, die dann zerquetscht wird, die sich in ihrem, die dann der Heiland, der dann sein Blut hingibt.
Gehen wir weiter im Text, im Katechismus. Von Anfang an bringen die Christen neben Brot und Wein für die Eucharistie auch Gaben zur Unterstützung Bedürftiger mit. Dieser Brauch der Kollekte ist durch das Beispiel Christi angeregt, der arm wurde, um uns reich zu machen. Wer die Mittel und guten Willen hat, gibt nach seinem Ermessen, was er will, und das, was da zusammenkommt, wird beim Vorsteher hinterlegt. Dieser kommt damit Waisen und Witwen zu Hilfe, solchen, die wegen Krankheit oder aus sonst einem Grunde bedürftig sind, den Gefangenen und den Fremdlingen, die in der Gemeinde anwesend sind. Kurz, er ist allen, die in der Not sind, ein Fürsorger.
Da haben wir früher das Beispiel der Caritas. Justin stirbt im Jahre 144, Also das ist Mitte des zweiten Jahrhunderts. Damals schon gab es die Kollekte. Also immer wenn Christen zusammengekommen sind, haben sie auch an die Armen, an die Notleidenden gedacht. Und das bedeutet Kollekte, das bedeutet die Sammlung. Also wenn wir am Sonntag unser Schärflein ins Opferkörblein legen, dann ist es ja immer eine Gabe für ein Anliegen. Natürlich manchmal auch für die Pfarrgemeinde, aber auch immer auch für die Notleidenden dieser Welt. Denken Sie gerade an Miserio, denken Sie an Adveniat, denken Sie an Renovabis. Aber es gibt ja immer wieder Aufrufe zu spenden. Und es ist bekannt, dass Kirchgänger, die am bereitwilligsten spenden, mit ihren Spenden werden die Kirchen renoviert. Mit den Spenden wird so vieles getan. Und die Pfarrgemeinden sind unglaublich spendenfreudig, wenn sie wissen, es geht für eine gute Sache. Wenn ich jetzt denke an Sternsinger, doch eine großartige Sache. Und so können wir das immer wieder erleben. Und wie gesagt, bei jedem Gottesdienst wird um eine Spende gebeten. Früher hat man ja dann den sogenannten Klingelbeutel gehabt. Da ist der Mesner also durchgegangen mit einem Beutel, wo unten dran ein Glöcklein war. Und da ist er dann durch die Reihen hindurchmarschiert und da hat man genau gewusst, wo der jetzt ist. Und jeder, der vielleicht schon vom Kirchenschlaf erfasst worden ist, ist dann geweckt worden, damit er jetzt da sein Schärflein hineinlegt. Die Gaben, also in Österreich habe ich das erlebt, dass zum Beispiel der Mesner durchgegangen ist mit dem Klingelbeutel und bei jedem hat er dann gesagt, vergelt's Gott, vergelt's Gott, vergelt's Gott. Also das kann man auf der einen Seite sagen, das ist störend, aber auf der anderen Seite finde ich es auch schön, gell? Vergelt's Gott. Der liebe Gott möge dir vergelten, was du jetzt gibst, wenn einer natürlich recht knauserig ist und da seinen Hosenknopf reintut und der Bub sagt zum Vater, jetzt hast du ja bald keinen Hosenknopf mehr, dann ist das ja nicht das Wahre, was man hier an Spenden geben sollte.
Radio Horeb, Katechismus, am Mikrofon ist Michael Wielert und verbunden bin ich mit der Dekan Ludwig Gschwind aus Ursberg-Mindelzell. Wir sind im Katechismus bei der Feier der Eucharistie und wir gehen weiter im Text. Die Anaphora mit dem Hochgebet, dem Danksagungs- und Konsekrationsgebet, kommen wir zum Herzen und Höhepunkt der Feier. In der Bräsation sagt die Kirche durch Christus im Heiligen Geist dem Vater Dank für all seine Werke, für die Schöpfung, die Erlösung und die Heiligung. Die ganze Gemeinde schließt sich dann dem unablässigen Lobpreis an, den die himmlische Kirche, die Engel und alle Heiligen dem dreimal heiligen Gott singen.
Die Anaphora. Also da haben sie wieder einen griechischen Ausdruck verwendet, den wir eigentlich sehr selten einmal hören. Anaphora, das heißt Erhebung. Wir sagen ja am Beginn der Präfation, da ist ja sind diese Wechselgebete, wo es heißt zunächst, der Herr sei mit euch, dann erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. Also das ist damit gemeint mit dieser Anaphora. Und mit dem Hochgebet, dem Danksagungs- und Konsekrationsgebet kommen wir zum Herzen und Höhepunkt der Feier. Also das ist der Kanon der Heiligen Messe, das Hochgebet. Die Präfation, die ist sozusagen die Einleitung, die Einstimmung, wo wir durch Christus im Heiligen Geist dem Vater Dank für alle seine Werke, für die Schöpfung und Erlösung. Präfationen gibt es ja inzwischen eine Vielzahl. Früher hat es nur einige wenige gegeben. Inzwischen gibt es ja sehr viele Präfationen. Das hat immer alles seine zwei Seiten. Die vielen Präfationen beleuchten die verschiedenen Heilsgeheimnisse und nehmen das immer wieder auf und verdeutlichen es. Wenn man nur wenige Präfationen hat, prägen sie sich stärker ein. Es hat also alles immer seine zwei Seiten. Gegenwärtig haben wir also eine Vielzahl von Präfationen, aber die Präfation, die geht dann hinein in das Sanctus, in das Heilig, Heilig, wo wir einstimmen in den Lobgesang der Engel, die am Throne Gottes sind. Und das erinnert uns natürlich daran, dass wir jetzt, wenn wir die Heilige Messe an diesem Punkt feiern, dass wir sozusagen jetzt ins Allerheiligste eintreten. In der Ostkirche wird es ja sehr deutlich, dadurch, dass der Priester dann hinter der Ikonostase verschwindet und die Türen geschlossen werden. Das Hochgebet in der Ostkirche vollzieht sich ja hinter den geschlossenen Türen. Da hört man nur den Priester singen vor allen Dingen. Die Ostkirche singt ja weit mehr als die römisch-katholische Kirche. Und da hört man ihn dann singen und merkt man, jetzt geht's ins Innerste. Der Mensch lebt ja immer nicht nur vom Hören, sondern auch vom Schauen. Jetzt da in dem Fall ist es in der Ostkirche verhüllt, während wir direkt auf den Altar hinschauen können. Ob uns das immer dann so bewusst ist, was hier sich an Heiligem vollzieht, das müssen wir uns schon fragen manchmal.
In der Epiklese bittet die Kirche den Vater, seinen Heiligen Geist oder Segen in Fülle auf Brot und Wein zu senden, damit sie durch dessen Kraft Leib und Blut Jesu Christi werden und die Teilnehmer an der Eucharistie ein einziger Leib und ein einziger Geist sind. Einzelne Liturgien halten die Epiklese erst nach der Anamnese. Im Einsetzungsbericht machen die Kraft der Worte und des Handelns Christi und die Macht des Heiligen Geistes den Leib und das Blut Christi, sein am Kreuz ein für alle Mal dargebrachtes Opfer unter den Gestalten von Brot und Wein gegenwärtig.
Also da werden immer so schwierige Worte verwendet, wie zum Beispiel die Epiklese, das heißt also die Herabrufung des Heiligen Geistes auf die Gaben. Und das ist ein sehr wichtiger Moment, wo der Priester, das können wir ja sehen, wenn der Priester zum Volk hin zelebriert, wo der Priester dann seine Hände ausbreitet über Brot und Wein, über den Kelch und die Hostien und dann sozusagen den Geist Gottes herabruft. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt, diese Epiklese, dieses Herabrufen des Heiligen Geistes. Da wird dann vermerkt, dass die Ostkirche das manchmal erst nachher macht, aber das ist eigentlich der springende Punkt. Die Ostkirche, die tut es sogar noch verdeutlichen, dieses Herabrufen des Heiligen Geistes, indem der Priester über den Gaben nicht nur die Hände ausbreitet, sondern direkt drüber fächelt mit einem eigenen Tüchlein, sozusagen um den Wind, den Sturm des Heiligen Geistes da zu verdeutlichen, dass der Geist Gottes herabkommt auf diese Gaben und dadurch dann die Wandlung sich vollzieht. Im Einsetzungsbericht machen die Kraft der Worte und des Handelns Christi. Also es ist Christus, der handelt. Der Priester spricht die Worte, aber Christus ist, der handelt.
In der darauf folgenden Anamnese gedenkt die Kirche des Leidens, der Auferstehung und der herrlichen Wiederkunft Christi Jesu. Sie bietet dem Vater das Opfer seines Sohnes dar, das uns mit ihm versöhnt. In den Fürbitten bringt die Kirche zum Ausdruck, dass die Eucharistie in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche im Himmel und auf Erden, der Kirche der Lebenden und der Toten gefeiert wird und in Gemeinschaft mit den Hirten der Kirche, dem Papst, dem Diözesanbischof, seinem Presbyterium und seinen Diakonen und in Gemeinschaft mit allen Bischöfen der ganzen Welt zusammen mit ihren Kirchen.
Also Anamnese, das bedeutet Erinnerung, kommt wieder aus dem Griechischen. Diese Worte, die wir jetzt so immer hören, griechische Worte, erinnern uns freilich immer daran, dass die erste Sprache, in der die Eucharistie, die Heilige Messe gefeiert worden ist, griechisch war. Und daher kommen diese ganzen Fachausdrücke, die hier verwendet werden. Also die Anamnese, das ist das Gedenken, also Leiden, Tod, Auferstehung und die Wiederkunft. Das hören wir ja in dem Gebet, das unmittelbar nach dem Geheimnis des Glaubens heißt ja, deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Und dieser Gedanke wird dann im nächsten Gebet wiederum weiter aufgenommen und noch einmal verdeutlicht. Und dann kommen die verschiedenen Fürbitten. Da betet man für den Papst und den Bischof. Da wird immer der Bischof, also der Papst, das wissen wir ja immer, der Papst, den hören wir ja, Das ist ja auch eine interessante Geschichte. In der Zeit der Trennung zwischen Ostkirche und Westkirche hat die Ostkirche dann plötzlich den Papst nicht mehr in den Fürbitten erwähnt. Also die da beim Kanon geschehen, haben dann den Papst sozusagen exkommuniziert, hinausgeworfen aus dem Gebet. Das war ein Stück Trennung damals, Schisma. Und jetzt gegenwärtig ist man ja bemüht, die mit der Orthodoxie langsam näher wieder zusammenzukommen, weil uns ja nicht so viel trennt. Aber die Anerkennung des Papstes ist halt immer nur ein schwieriger Prozess, weil die doch ein sehr starkes Eigenleben haben. Also der Papst wird immer erwähnt, das ist immer die Verbindung jeder Gemeinde mit dem Nachfolger des heiligen Petrus. Und dann wird immer auch der Ortsbischof genannt. Wenn ich in irgendeiner anderen Diözese bin, dann muss ich den dortigen Bischof nennen, nicht meinen Heimatbischof, sondern den Bischof dieser Diözese. Und in der Regel ist eine Sakristei in Kirchen, zum Beispiel Wallfahrtsorten, wo also viele auswärtige Geistliche kommen, steht immer auch der Name des Bischofs da, damit man den auch weiß. Weil manchmal weiß man vielleicht auch gleich gar nicht, wie der Bischof heißt. Ich habe einen Gottesdienst erlebt, da hat der Geistliche, der den Gottesdienst gehalten hat, nicht gewusst, wie der Ortsbischof heißt und hat dann auch seinen Heimatbischof genannt. Das war natürlich nicht richtig. Man muss, wenn man in einer anderen Diözese ist, immer den Ortsbischof, so wie ich jetzt in der Diözese Augsburg, heißt es halt Bischof Walter. Und wenn ich in Bamberg bin, heißt es Bischof Ludwig. Und wenn ich in Köln bin, dann ist es halt der Bischof Joachim. Also da muss ich immer den Ortsbischof nennen. Also Kirche, Diözesanbischof, Presbyterium, das wird natürlich dann allgemein genannt, die Diakone, die Gemeinschaft aller Bischöfe. Also die manchmal werden auch die Weihbischöfe noch genannt, das kann man, das sieht die Liturgie vor, das muss man aber nicht.
Kommen wir zum letzten Abschnitt für heute. In der Kommunion, der das Gebet des Herrn und die Brotbrechung vorangehen, empfangen die Gläubigen das Brot des Himmels und den Kelch des Heiles, den Leib und das Blut Christi, der sich hingegeben hat für das Leben der Welt. So steht es bei Johannes Kapitel 6, Vers 51. Weil dieses Brot und dieser Wein nach einem alten Ausdruck eucharistiert wurden, nennen wir diese Nahrung Eucharistie. Niemand darf daran teilnehmen, als wer unsere Lehren für wahr hält. Das Bad zur Vergebung der Sünden und zur Wiedergeburt empfangen hat und nach den Weisungen Christi lebt.
Also dieses letzte Zitat geht wieder auf den heiligen Justin zurück, gestorben 144. Da sehen Sie, wie im zweiten Jahrhundert schon ganz klar gesagt worden ist, wer zur heiligen Kommunion gehen kann. Er muss also mit den Lehren der Kirche übereinstimmen. Darf daran teilnehmen, wer unsere Lehren für wahr hält. Also er muss in Gemeinschaft sozusagen mit der ganzen Kirche stehen. Wenn ich also außerhalb der Kirche stehe, kann ich nicht zur heiligen Kommunion gehen. Das ist ja immer der springende Punkt, wenn es um Abendmahl geht und Kommunion. Evangelische Christen würden ja so gern zur heiligen Kommunion gehen. Und manche gehen auch. Aber im Grunde genommen, wenn sie gehen, anerkennen sie auch die Lehre der katholischen Kirche. Anerkennen sie den Papst und vieles andere mehr. Also das ist eine wichtige Sache, die da gesagt wird. Und er muss natürlich getauft sein. Ohne Taufe können wir ja gar kein anderes Sakrament empfangen. Das haben wir ja beim Taufsakrament schon besprochen. Und nach den Weisungen Christi leben. Und da haben wir wieder ein Problem. Ja, wenn man eben in einem Zustand ist, lebt, wo eben nicht den Weisungen Christi entsprechen, dann kann man im Grunde genommen nicht zur Kommunion gehen. Das ist manchmal sehr schmerzlich und bitter, aber es ist einfach in sich sinnvoll.
Wir haben ja mit der Kommunion, mit dem Eigentlichen, wo dann die Gemeinde nach vorne tritt. Eine Vielzahl von, ja, wie soll man sagen, verschiedenen Traditionen in verschiedenen Gemeinden. Zum Teil gibt es noch die Kommunionbank, zum Teil geht man in einer Reihe oder Reihe für Reihe nach vorne. Es ist mit Sicherheit auch vom Bau der einzelnen Kirche ganz unterschiedlich, weil man nicht überall das einheitlich machen kann. Wie, Dekan Gschwind, wie stehen Sie den unterschiedlichen Möglichkeiten des Empfangs der Kommunion gegenüber?
Ja, zum Ersten muss man natürlich wissen, immer wenn man den Leib des Herrn empfängt, empfängt man den Leib des Herrn ganz gleich, wie das dann im Einzelnen gehandhabt wird. Da haben wir ja also im Laufe der Jahrhunderte auch immer verschiedene Dinge gehabt. Es hat ja immer wieder auch Entwicklungen gegeben. Ob die gegenwärtige Form schon die idealste ist, das würde ich jetzt doch leise bezweifeln. Denn es wird manchmal halt doch die Ehrfurcht schon ein kleines bisschen vernachlässigt, meine ich. Also nicht bei allen. Und ich meine, man kann die Heilige Kommunion stehen und auf die Hand empfangen und sehr, sehr andächtig und sehr, sehr würdig das machen. Aber es gibt halt auch solche, die das sehr oberflächlich, ich meine, da muss man schon die Kinder dazu erziehen und anhalten. Ich will jetzt ja nicht gerade mein Modell als das Ideale hinstellen, aber ich mache es ja zum Beispiel so, das kann vielleicht auch bloß ein Pfarrer, der viele Jahre in der Pfarrei ist, ich habe das von Anfang an so gehalten, dass meine Kinder von der Erstkommunion bis zur Firmung nur Mundkommunion machen. Und da achte ich auch darauf, dass sie mit gefalteten Händen kommen und das also schon wirklich, und dass nachher die Danksagung auch, das tue ich denen immer wieder ans Herz legen, tut mir die Danksagung ja recht würdig machen. Und da tun meine Kinder also auch immer ihre Hände vors Gesicht, sodass sie nicht abgelenkt sind und wirklich ganz, also dass der Nachbar und niemand einen stört. Und wie gesagt, bis zur Firmung. Bei der Firmung, da können sie dann wählen. Manche Kinder machen dann weiter Mundkommunion und andere machen dann Handkommunion. Aber da achte ich dann auch wieder drauf, dass sie das erstens schön machen und also, dass sie dann so zur Seite treten und dann die Heilige Kommunion zum Mund führen und nicht einfach da schön davonrennen, die Heilige Kommunion zum Mund führen. Also das muss man halt auch schon auch beibringen. Und dann muss man auch darauf achten, dass die Hände sauber sind. Also ich lege zum Beispiel den Leib des Herrn nicht auf eine Hand, wo sämtliche Tintenflecken drauf sind. Also der muss seine Hände schon vorher gewaschen haben.
Dekan Gschwind, Sie sagen das jetzt, Sie achten darauf. Ich bin selbst Kommunionhelfer und manches Mal hat man da schon einen Schreck, wie die Leute die Eucharistie empfangen und wie sie dann auch zum Teil davon laufen.
Ja, also ich meine, da müssen wir schon auch als Seelsorger immer wieder einmal ein gutes Wort sagen. Man muss es halt klug machen. Also ich darf jetzt da nicht einen schimpfen, aber ich habe schon manche zurückgeholt.
Also das haben Sie also schon, da wollte ich jetzt drauf hinaus und fragen.
Wenn Auswärtige kommen und mit der Heiligen Kommunion davonrennen, sei halt, her zu mir.
Okay.
Da tue ich also sofort mit meiner, also schon fast militärisch, hole ich den her und der muss dann bei mir die Heilige Kommunion empfangen. Also das geht nicht, dass einer davonrennt und die Heilige Kommunion mitnimmt. Weil das weiß ja nicht, was der da damit tut. Also da haben wir ja schon Verantwortung auch. Und also da muss ich sagen, da würde es schon manchmal noch, aber ich kann ja bloß für meine Pfarrei das machen und da tue ich also schon immer wieder auch nahe den Kindern sagen. Und da sind die Erwachsenen natürlich, hören das immer mit. Und was ich den Kindern sage, das ist denen dann auch Gewissenserforschung.
Versteht? Sehr gut, ja, das verstehe ich sehr gut.
Ich darf also jetzt nicht da jetzt über die Leute herfallen und sagen, also das ist ja unmöglich, was ihr da macht. Ich kann Ihnen sagen, ich habe gesehen in Rom anlässlich Gründonnerstag, habe ich die Fernsehübertragung vom Gottesdienst gesehen und habe gerade den Kommunion, bin da zu der Zeit scheinbar heimgekommen, wo gerade der Kommunionempfang war. Und da ist eine Reihe von Bischöfen, Kardinälen zur Kommunion gegangen. Da habe ich gedacht, denen darf man vielleicht auch was sagen. Also da war ich, also wenn ich das Bildmaterial so jetzt nochmal anschauen würde, da hätte ich als Heiliger Vater schon denen ein bisschen was ins Stammbuch geschrieben. Weil also unser gegenwärtiger Papst Benedikt XVI., der hat ja zu liturgischen Fragen sich oft und oft geäußert und da schon zur großen Ehrfurcht angemahnt, und Johannes Paul II. Auch. Man muss das erlebt haben, Papst Johannes Paul II., mit der die Heilige Kommunion empfangen hat, wo er nicht mehr den Gottesdienst halten konnte, wo er da im Rollstuhl saß und sich dann niedergekniet hat unter Schmerzen, das hat man gesehen. Unter Schmerzen, ich bin ja nie begeistert, wenn solche Dinge so gezeigt werden, Kommunion empfangen. Also da meine ich ja immer, da müsste man größere Diskretion auch haben. Aber wenn's, wie das von Johannes Paul II., wenn man das gesehen hat, wie der sich da unter Schmerzen niederkniet und dann als Papst, als geweihter Priester, Bischof Mundkommunion empfängt. Also das heißt also mit ein Zeichen größter Ehrfurcht setzt. Und da meine ich schon, da müssen wir was lernen, was auch Ehrfurcht anlangt. Ich meine, die ältere Generation ist durch eine lange Schule der Ehrfurchtserziehung hindurchgegangen, während unsere Jungen eben diese Ehrfurchtserziehung nicht mehr mitbekommen haben und deshalb oft so schludrig sind. Und dann auch, wissen Sie, das Äußere geht ja immer auf das Innere auch. Wenn ich also da so schludrig bin, dann habe ich das Gefühl, ich weiß ja gleich gar nicht, was ich da tue. Es ist doch der Herr selber, der zu mir kommt. Da kann ich doch nicht so geschlampert sein.
Nehmen wir die heutige Katechismus-Sendung, um uns einfach nochmals auch ganz persönlich selbst Gedanken darüber zu machen, wie empfangen wir die Eucharistie, wie gehen wir ganz persönlich, jeder für sich, damit um, und ja, vielleicht sind wir da Beispiel, nehmen uns das neu zu Herzen. Dekan Gschwind, vielen Dank für Ihre Ausführungen heute wieder. Wir werden dann das nächste Mal das neue Kapitel anfangen, 5, das sakramentale Opfer, Danksagung, Gedächtnis, Gegenwart. Ich würde Sie zum Abschluss der Sendung noch um Ihren Segen bitten.
Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde erschaffen hat.
Der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme auf euch herab und bleibe allezeit bei euch.
Amen.